Legen wir los. Hi. Guten Morgen, schön, dass ihr da seid und ich freue mich auch hier mitzumachen. Ich wurde letztes Jahr zu der FrostCon hierhin mitgenommen und ich war so begeistert von dieser Veranstaltung, dass ich dachte, ja, es wäre schön, wenn ich auch mal dabei sein darf. Dazu hatte ich auch nachträglich in den Records einen Vortrag von Rainer Maria Fritsche mir angehört, der um ASCII-Docs ging. Und ich dachte, ja, vielleicht so was wie Quarto wäre auch ein interessantes Thema in diesem Kontext. Und ja, habe ich die Folien für heute vorbereitet. So, meine Person, ich bin Miguel Alvarez. Ich komme ursprünglich aus dem Feld Forschung her. Da hatte ich meine Anfänge und hatte ich aber im Laufe von mehreren Drittmittelprojekten an der Universität Bonn, hauptsächlich in Ostafrika, mehr und mehr Verantwortung übernommen in dem Bereich von Daten, von der Aufbereitung und Auswertung von Daten, die in Feldforschung, aber auch aus Experimenten kamen, und hatte ich dabei Studenten unterstützt, diese Daten zu analysieren. Von daher ist der Expertise im Bereich statistisches Programmieren, hauptsächlich mit R, eine von meinen Kräften im Bereich Computer. Ich hatte auch letztes Jahr an einem Fraunhofer-Institut gearbeitet mit den Themen Data Science und künstliche Intelligenz, wie viele vielleicht auch. Und würde ich sagen, dass unten meine Kräfte oder meine Superkräfte auch die Arbeit mit geografischen Informationssystemen zählt. Und es sieht so aus, dass ich in den nächsten Jahren mich auch intensiv in dem Bereich Kartografie befassen werden. So, zu den Inhalt von diesem Vortrag. Ich möchte ein bisschen über das Thema literarisches Programmieren sprechen, um Quarto in Kontext zu bringen. Ich bringe auch ein Beispiel mit einem Demo und wenn Sie Interesse haben, hier lasse ich auch einen Link zu dem Repo, wo die Folien sind, auch die Quellcode von den Folien und die Beispiele dabei sind. Sie können das gerne nachher suchen und herunterladen. Es gibt drei Begriffe, die ich gerne hier auch erwähnen möchte, die auch im Hintergrund stehen bei diesem Vortrag. Es geht um das Thema literarisches Programmieren, das ist so ein Paradigma, und es geht um die Verschmelzung von Textinhalten mit Quellcode in Dokumenten, die das Ziel verfolgen, auch das Programmieren verständlich zu machen für auch Leute, die vielleicht gar keine Programmierer sind, so wie ich damals war. Dazu kommt auch die Reproduzierbarkeit. Das ist für mich eine der wichtigsten Prinzipien von der Wissenschaft, was ich auch hier vertrete. Und es geht darum, dass Prozesse wiederholbar gemacht werden. Und ich denke, das ist auch ein Grund, wieso in der Wissenschaft immer wichtiger wird, auch eine Programmiersprache zu nutzen, wie statistisches Programmieren in der Auswertung von Daten, weil nur da, so, das ist die beste Möglichkeit, die wir haben, auch die Analysen zum Beispiel so zu gestalten, dass es wiederholbar werden. Und natürlich im Bereich von Daten, die erzeugt werden, und hier zähle ich auch die Quellcodes, Coden dazu und vielleicht auch Textinhalten oder Dokumentation. Das ist wichtig, dass diese Daten auch die FAIR-Prinzipien erfüllen, also dass zumindest diese Daten austauschbar gemacht werden. Und vor allem, wenn Forschungsprojekte durch öffentliche Mittel finanziert werden, dann ich würde sagen, es ist wichtig, dass diese Daten auch verfügbar und wiederverwendbar werden nach dem Abschluss von so einem Forschungsprojekt. So literarisches Programmieren, das ist ein Begriff, der von Don Knuth eingeführt wurde. Der ist bekannt auch im Bereich von der Entwicklung von LaTeX. Und es geht darum, die Verschmelzung, wie gesagt, von Textinhalten mit Code zu erzielen. Und der hat diesen System namens Web entwickelt, in dem man Tech oder PDF-Dokumenten heutzutage erstellen wurde, die auch Code von Pascal damals beinhaltet haben. Vielleicht auch so als Anmerkung, diese Funktionen Weave und Tangle werden in neue R-Paketen und Funktionen wie S-Weave und R-Tangle wieder aufgegriffen aus diesen Anfängen. Ich nehme auch den Zitat ein bisschen so als Anekdote, weil ich fand das Lustige, wenn ich das gelesen habe, dass der Name Web ausgewählt wurde, weil es damals gar kaum Verbindung zwischen Web und Computer gab, was man heutzutage anderes betrachten würde. Wir sehen diese Dokumenten. Hier ist so nur ein kleines Beispiel vereinfacht. So ein Dokument, der im Rahmen von einem literarisches Programmieren erzeugt, besteht auf Textinhalt. Hier so ein bisschen knapp. Dazu kann man auch den Quellcode mit einbauen und sogar, also dieser Quellcode läuft während des Prozesses des Renderings und die Outputs, zum Beispiel Konsolen-Outputs, Tabellen oder Figuren, wie hier Abbildungen, werden auch in diesem Dokument mit eingebaut. So eine kleine Zeitlinie hier, angefangen von der Entwicklung von Web, so durch für mich wichtige Schritte, um am Ende zu Quarto zu kommen, sind diese aufgelisteten Anwendungen. Es gibt natürlich viel mehr, wenn man danach sucht. Aber es gab hier den NoWeb, der hatte als Ziel, die gleiche Dokumentation wie ein Web zu erzeugen, aber in HTML-Format herauszugeben. S-Weave ist ein Paket, der wurde für das Programmiersprache S, aber auch kompatibel mit R. Das ist ein Paket, der auch Dateien, die eigentlich in LaTeX geschrieben werden, die Möglichkeit geben, auch Quellcode in Blocks einzubauen und die durchzuführen für das Endprodukt. Knitar kam in 2002. Dieses Paket, R-Paket hatte vor allem die Quellcode-Darstellung in den Dokumenten ein bisschen schöner gemacht. Einige Einstellungen wurden geändert in Bezug auf S-Weave und vor allem brach die Möglichkeit, Dokumente in verschiedenen Formaten herauszugeben. Also nicht nur PDF, aber sonst auch HTML und so weiter. Dann lief ein ganzes, also man hat sich ziemlich lang an Knitar gewöhnen können, bis R Markdown kam 2014. Das ist auch ein R-Paket. Und in R Markdown, der große Fortschritt für mich ist, dass die Inputs-Dateien jetzt nicht mehr in LaTeX geschrieben werden, sondern in Markdown, was das Schreiben viel, viel einfacher macht. Meine Meinung als Nicht-Programmierer, sagen wir mal. Ich wollte auch Jupyter Notebooks erwähnen. Das lief ein bisschen parallel, weil Jupyter Notebooks hat so ein bisschen ein anderes Konzept. Also die Datei selber ist eine JSON-Datei und der organisiert die Dokumente in Zellen. Aber sonst es läuft das Schreiben und Durchführen von Dokumenten mit Jupyter auch sehr ähnlich, wie wenn man mit R Markdown arbeitet. Und zum Schluss, jetzt in 2021 kam Quarto. Und Quarto nimmt ganz viele, es ist quasi in vieles sehr ähnlich zu R Markdown. Es gab aber viele Mängel in R Markdown, die in der Entwicklung von Quarto aufgegriffen wurden und verbessert wurden. Also da gab es einen Fortschritt und vor allem Quarto ist eine Anwendung, die selbstständig installiert werden kann. Im Gegensatz zu R Markdown, was ein R-Paket ist. Zum Beispiel, wenn man mit Python arbeitet und Dokumente in R Markdown erzeugen möchte, dann ist man gezwungen, R zu installieren und die entsprechenden Dependencies in R auch mit zu installieren und das alles in R durchführen lassen. Das ist in Quarto anders. Aber was ist eigentlich Quarto? Quarto wird als Framework definiert für die Erzeugung von Dokumenten in verschiedenen Formaten. Also was sie gemeinsam mit R Markdown hat, ist, dass der Input von diesen Dokumenten, die Hauptdatei ist ein Markdown-Dokument oder ein Dokument, die in Markdown geschrieben wird. Und man kann diversen Formaten und sogar multiple Formaten erzeugen. Also auf einen Quellcode könnte man Dokumenten in HTML und gleichzeitig von dem gleichen Inhalt ein Dokument als PDF oder Office. Es gibt auch viele verschiedene Strukturen von Dokumenten, angefangen auch sogar von ganzen Websites oder Blogs, Seiten, Artikel, Foliensätze und Bücher und so weiter. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Hier auch eine Darstellung von dem Workflow. Das ist eigentlich bei R Markdown fast das Gleiche, würde ich sagen. Man schreibt das Hauptdokument in ein Markdown-Dokument, ein reines Textdokument, und man gibt die Extension, die Erweiterung QMD, ja, nur um zu sagen, ja, okay, das ist ein Quellcode für Quarto. Dann gibt es in dem Fall, dass man Kommandozeilen, sagen wir mal von R auf von Python oder andere Programmiersprache einbaut und die durchgeführt werden sollen, dann hat man hier zwei Alternativen als Engines oder Kernels, um das durchzuführen. Entweder Knitar, wie gesagt, Knitar ist ein R-Paket, das heißt, das wäre die Alternative für die Leute, die sich intensiv mit R beschäftigen. Alternativ für Leute, die vielleicht mit Python programmieren, ist ein Jupyter-Kernel. Ja. Das heißt aber auch, dass diese Anwendungen lokal installiert werden sollen. Dadurch werden so die ganze Konsolen-Outputs, Abbildungen, Tabellen erzeugt und den Inhalt von Dokument wird dann in ein Markdown-Dokument übertragt und damit geht das Ganze an Pandoc und Pandoc erzeugt das Wunschformat von diesem Dokument. Wenn man aber den Output als PDF haben möchte, dann geht es das auch in einen nächsten Schritt zu LaTeX. Also das heißt, wenn man ein PDF sich wünscht, dann müsste man LaTeX installiert haben und eventuell ein bisschen sich damit auskennen. Woher der Name Quarto kommt, das wollte ich auch nur kurz erwähnen. Das ist einen alten Format für Flugblättern. Und es geht darum, in dem Format, dass man ein Blatt nimmt und zweimal faltet, sodass auf einen Seiten vier Seiten entsteht. Daher der Name Quarto. Und dadurch hat man so ein Dokument, wo man 8 Seiten drucken kann. Und dieses Format hat auch eine bestimmte Reihenfolge und Orientierung von den entsprechenden Druckseiten. Aber das ist nur so ein bisschen eine Anekdote am Rande. So wie sehen die Dokumenten aus. Diese Markdown-Dokumenten wird folgendermaßen strukturiert. Man hat einen Kopf. Diesen Kopf wird aber in YAML, so sicherlich kennen Sie YAML als eine Sprache, die für Einstellungsdokumenten benutzt wird. Und dieser Kopf erfüllt auch zum Teil diese Funktion in so einem Dokument. Also da sind die Einstellungen für das Rendering. Zum Beispiel hier steht Format PDF. Das heißt, das Dokument muss im PDF herausgegeben werden. Gleichzeitig beinhaltet auch Metadaten von den Dokumenten, so wie hier den Titel, Autor, das Datum, wann das veröffentlicht wurde, etc. Der Inhalt ist in Markdown. Markdown ist eine sehr schlichte oder einfache Sprache, kann jeder lernen. So, ich lasse hier auch einen Link, falls jemand das noch nicht kennt, zu einem interaktiven Tutorial. Und ich versichere, nach 30 oder weniger als 30 Minuten kann jeder quasi ein Markdown-Expert werden. Was aber auch schön an dieser Struktur finde, ist, dass es so eine Art Standard ist und wird genauso benutzt in dem Fall von R Markdown. Die unterscheiden sich ein bisschen in den Namen von den Settings, von den Einstellungen. Also hier in Quarto heißt Format, in R Markdown heißt Output und so weiter. Also es gibt einige Unterschiede. Quarto ist aber in der Lage, ARC-Markdown-Dokumenten in Quarto zu übersetzen und dann auch mitzurendern. Also wenn ich früher mit ARC-Markdown viel gearbeitet habe, dann muss ich nicht selber das umstellen, sondern das macht automatisch Quarto. Und dazu kommt, das ist etwas, was ich auch in den letzten Frostcon entdeckt habe, das ist Obsidian, so ein sehr cooles Tool, um seine Notizen zu organisieren und Informationen zu sammeln. Und diese Notizen in Obsidian sehen genauso aus. So sind alle drei Textdokumenten mit Markdown als Hauptinhalt und unterscheiden sie sich nur in den Explorer bei den Erweiterungen. Das ist .qmd, .rmd mit großes R und Obsidian nutzt direkte MD. Ja, wenn man so Dokumenten erzeugt, natürlich ist eine große Hilfe, wenn man ein integriertes Development Environment nutzt. Hier in dem Fall ist RStudio quasi Desktop, ist, wo Quarto zu Hause ist. Das heißt, den ganzen Quarto ist direkt hier implementiert. Und wenn man das noch nicht eingerichtet hat, bietet RStudio ganz viel Unterstützung, um das ganze System in einen Computer laufen zu lassen. Der ist auch unabhängig von, also funktioniert in verschiedenen operativen Systemen. Und von daher ist eine gute Alternative. Ist aber auch sehr stark, also der Anfang von RStudio ist eine Idee, der stark auf R spezialisiert ist. Inzwischen hat sie sich in mehrere Richtungen entwickelt. Aber das wäre die Alternative für R-Programmierer. In anderen Fällen, zum Beispiel bei Python, ist vielleicht Visual Studio Code die beste Alternative. Und da gibt es auch eine Erweiterung Quarto, der sehr, also meiner Meinung nach sehr gut ist. Und Obsidian ist keine Idee, aber man hat die Möglichkeit, in Obsidian Falls diese Erweiterung QMD als MD zu installieren. Und dadurch kann man die Quarto-Dokumenten genauso gut wie Obsidian-Notizen zu visualisieren. Also bisher könnte man sagen, man kann Quarto für reinen Textdokumenten nutzen. Also ich nutze das auch sehr viel, um nur so ein PDF zu erzeugen, ohne dass ich irgendwas mit Quellcode von irgendwelchen Programmiersprache habe. Da, selbst dann ist für meine Meinung nach eine bessere Alternative als eine Office-Anwendung. Aber natürlich der Fokus von diesem Framework ist die Möglichkeit, auch Quellcode einzubauen und diesen Code in den Prozess durchzuführen. Und dafür sind diese Codeblocks gedacht. Also die sehen so aus in dem Fall von Python. Und die werden auch zum Teil Code-Chunks genannt auf Englisch. Und die gleichen, würde ich sagen, die Zählen von Jupyter Notebooks. Dazu kann man auch in den Textinhalt Kommentare einfügen durch den Syntax von HTML-Kommentaren. Also zum Beispiel, wenn ich einen Teil von dem Inhalt abblenden möchte, ohne dass ich das löschen muss, kann ich durch diesen Kommentaren das von den Rendering ausschließen, aber behalte ich diesen Inhalt noch in den Quellcode. Man kann aber auch normalen Kommentaren dadurch einfügen, zum Beispiel, wenn man eine Struktur in den Dokument anmerken möchte. Das sieht der Leser später in dem Produkt gar nicht. So, und wenn man sich die Seite von Quarto ansieht und auf den Kapitel von Querverweise geht, dann sieht man, es gibt da jede Menge Möglichkeiten, so Querverweise in diesen Dokumenten einzubauen mit Hyperlinks. Zum Beispiel, man kann Titel von Kapitel oder Sektionen oder Untersektionen auch mitverlinken und dann beim Klicken in den Text springt man direkt von der Stelle auf den Kapitel drum. Aber im Bereich von der Wissenschaft, wenn man so wissenschaftliche Dokumente, ich hatte auch überlegt, vielleicht kommen Studenten auch hier oder Leute, die so einen wissenschaftlichen Artikel beschreiben müssen. In dem Fall sind die Verweise auf Tabellen, Abbildungen und vor allem Literaturreferenzen wichtig. So, wollte ein bisschen den Witz machen, wenn man seine Doktorarbeit macht und dann später eine politische Karriere anstrebt, dann ist es wichtig, dass man weiß, wie man zitiert. In dem Fall von Referenzen gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder baut man diese Einträge oder die Objekte, das heißt Bücher, Artikel, die man zitieren möchte, in den YAML-Header. Aber ich würde sagen, gängiger ist, dass man einen sogenannten BibTeX-Datenbank oder Datensatz mitverlinkt. Und es ist so, dass ich würde behaupten, fast jede Software, die sich mit elektronischen Bibliotheken beschäftigt, hat die Möglichkeit, Auswähle von den Objekten oder die ganze Datenbank als BibTeX zu exportieren. Also die Möglichkeit gibt es da. Ich wollte aber nur diesen Open-Source-Projekt auch hier erwähnen. Was ich selber nutze, ist YAPREF. Der gibt die Möglichkeit, eine elektronische Bibliothek direkt in so ein BibTeX-Dokument zu verwalten. Ja. Und hier ist so ein Beispiel, wie das aussieht mit einem Highlight, wie man diese Querverweise einbaut in den beiden Fällen. Also hier hat man diese Add gekennzeichnet in Quarto den Verweis und dann gibt es entweder ein Label hier für die Abbildungen. Dieses Label wird auch in den entsprechenden Abbildungen gekennzeichnet und muss unique für diese Abbildung sein. Das gleiche gilt für die bibliografischen Referenzen. Jede ID ist unique für die einzelnen Einträge. Und hier auch das gleiche für Tabellen. Aber so ein Beispiel habe ich mitgebracht. So, hier ist ein Demo, wie ich wiederhole, diese Demo ist auch in den Repositorien beinhaltet. So, ich werde das mal kurz hier zeigen. So sieht ein Quarto, ein einfaches Quarto-Dokument aus. Ich habe hier, wenn man in den Extensions geht, sollte auch Quarto dabei sein, installiert. Und nee. So. Das hatte ich gar nicht erwartet. Gut, ich lasse das sein erstmal. Ich hoffe, dass der Rest funktioniert. Ist immer so. Ja. Gut. Wenn ihr diesen Repositorium besucht, dann gibt es so die Beispiele, Ordner, da ist dieses Dokument hier und man sieht, wie erwähnt, hier diese YAML-Header mit so ein paar Einträge, File. Ich kann auch hier Sachen kommentieren, ich hatte nur für die, um die Zeit zu sparen, schon vorgeschrieben, aber auskommentiert. Man nutzt die Raute-Symbole hier oben, um Teile abzublenden. Ja, und es geht um die Erklärung von einem Polardiagramm, nur ganz kurz geschrieben. Man sieht auch hier unten, durch HTML habe ich auch einen Teil auskommentiert, den ich später nutzen werde. Ich habe hier die Möglichkeit, diesen Preview zu erzeugen. Und dadurch wird das Dokument erzeugt. Hier ist dieses Dokument. Nur um das einmal zu zeigen, dann habe ich den Titel und den Inhalt und wie erwähnt, habe ich die Möglichkeit hier den Textinhalt, Quellcode und das Ergebnis als Abbildung einzubauen. Und es geht um eine Linie, die aber in einem Polardiagramm gezeigt wird und diese Linie wird eine Spiral. Hier ist das, die gleiche Datensatz in einer linearen Grafik dargestellt. Darum möchte ich nicht viel gehen, sondern mehr um die Technik. Was man hier machen kann, ist in den Metadateien kann man weitere Informationen einfügen, zum Beispiel einen Untertitel. Ich kann den Autor nennen, Autor, das bin ich. das Datum als Date. Und man kann hier den Stichwort Today nutzen. Dann wird in den Dokument das heutige Datum eingebaut. Das mache ich aber in der Regel nicht, weil ich möchte selber wissen, wann ich dieses Dokument veröffentlicht habe. Machen wir aber heute eine Ausnahme und sehen wir, was passiert. Also, oh, danke schön. Ja, das ist typisch, wenn man was zeigen möchte. Aber danke, sonst hätte ich vielleicht lange gebraucht, um den Fehler zu finden. Was man aber hier sieht, ist, diese Metadaten werden auf Englisch gezeigt und das Dokument habe ich auf Deutsch geschrieben. Hier gibt es auch die Möglichkeit, die Language oder die Sprache zu kennzeichnen. Und dadurch werden diese Überschriften entsprechend auf Deutsch umgesetzt und auch das Format von dem Datum zum Beispiel. Ja, das nur als Beispiel. Auch im Bereich von Code-Chunks, man sieht, hier sind diese Kommentare, also man kann mit Rauten in den Code kommentieren. So, das ist auch die Syntax von R und von Python. Aber wenn man diese vertikale Linie einfügt, dann wird von Quarto als Einstellung interpretiert. Also hier zum Beispiel ist die Caption, also die Überschrift. Ich kann hier schreiben, wenn ich eine neue Linie einfüge und sage ich eval false, ja, dadurch wird in, na, das habe ich auch wieder falsch gemacht. Sorry, das muss in den zweiten Chunk sein. Eval false. Hier. Also wenn ich das laufen lasse, dann ist diese zweite Chunk wird eingebaut. Der wird aber nicht durchgeführt. Das heißt, der Leser muss selber quasi den Chunk kopieren in seine Konsole und durchführen und sehen, was passiert. Ist ein bisschen das Risiko für den Ersteller von diesem Dokument, dass wenn ein Fehler in diesem Code gibt, das sieht man nicht, weil der nicht durchgeführt wurde. Also man muss selber quasi das testen. Geht es aber auch andersrum, wenn ich sage echo false, und das ist auch ein sehr interessanter Fall, dann läuft diesen Code im Hintergrund, wird aber nicht gezeigt. Und das ist sehr praktisch, zum Beispiel, wenn ich ein Dokument erstelle, der vielleicht Statistiken von einer Datenbank darstellen, aber ich erziele dieses Dokument nicht an Programmierer, sondern möchte zeigen, wie sieht der Stand der Dinge bei unseren Daten. Und in dem Fall bleibt den ganzen Code verborgen, also ich kann das Ganze laufen lassen. Der Leser kriegt da gar nicht mit, dass Python oder R läuft. Und das kann sehr praktisch sein, wenn man zum Beispiel Reports machen muss. Also es gibt mehrere Jobs, wo man jedes Jahr so einen Report erstellen muss. Der Report sieht jedes Jahr genauso aus. Es muss nur, müssen die Grafiken aktualisiert werden oder den Datensatz auch für einen bestimmten Abschnitt analysieren. Und das kann man sehr gut mit diesem Tool machen, ohne dass man mit Copy and Paste beschäftigt ist. So, und das Letzte, also bitte achte nicht so viel drauf, was den Inhalt von diesem Dokument ist, einfach ein Mismatch von verschiedenen Dokumenten. Ich wollte nur so als Beispiel zeigen, was passiert, wenn man zum Beispiel Referenzen mit einbezieht. Dafür muss ich hier auch sagen, wo diese Referenzen sind. Ne? Dafür gibt es ein Datei-Referenzen-BIP. So, dass, wenn man sich das anguckt, das ist ein Standard für LaTeX, um Referenzdatenbanken zu schreiben. Das ist auch eine Textdatei und der Format NLCR an JSON. Da steht nach dem Ad die Kategorie von diesen Referenzen. Es kann ein Artikel, ein Buch, es gibt aber mehrere Klassen. Danach kommt diese ID, das ist das BibTeX-Key, den Identifier, und dann eine Reihe von Attributen von den verschiedenen Quellen. die mitgespeichert sind. Und das nimmt hier Quarto. Ich kann auch, die Leute, die auch wissenschaftliche Dokumente gelesen haben, wissen, dass je nach Buch oder Journal die Weise, wie man zitiert oder wie die Referenzen formatiert werden, ist unterschiedlich. Und es gibt so Stildateien, die hier in Zotero zum Beispiel gut gemanagt sind und man kann die direkt verlinken. Und ich kann sagen auch, ich möchte so diese Zitaten direkt verlinken. Und wenn das läuft, dann haben wir hier die Hyperlinks. Wenn ich auf den Hyperlinks gehe, sehe ich ein Pop-up-Fenster mit den Daten von den verschiedenen Referenzen und wir haben hier die Referenzlisten. Also ich kann auch von dem Zitat direkt in die Referenz springen. Und wenn man diesen Dokument schreibt, dann kann man, das ist auch hier relativ leicht, wenn man diese Liste kennt und vor allem die IDs nachvollziehen kann. So, ich kann hier schreiben, nicht zu vergessen. Und ich glaube, das klappt hier. Wenn ich ein Ad schreibe, werden direkt die IDs von die Referenzen, die in diesem Datenbank sind, aufgelistet. Da der Nachname von dem ersten Autor und das Jahr der Publikation steht, kann ich relativ schnell oder kann ich sehr gut nachvollziehen, wer was geschrieben hat und einbauen. Und ja, bei Render wird diese Referenz auch dazu beigefügt. So, soweit die Demo. Ich mache weiter mit den Folien. Und ja, ich wollte das Thema Erweiterungen, das ist auch ein Feature, was einen großen Vorteil von Quarto über Art Markdown macht, ist, dass es relativ einfach ist, eigene Erweiterungen zu entwickeln. Zum Beispiel, wenn man ein Corporate Design hat oder man bestimmte Vorlagen so wiederverwenden möchte, man kann in so ein GitLab oder GitHub-Repositorium die entsprechenden Skripten sammeln und das als seine Erweiterung einzurichten. Vielleicht ein bisschen der Nachteil ist dann, wenn man das lokal installiert, also diese Erweiterungen werden nicht zentral installiert, sondern in dem Projekt selber. Und es ist nicht anderes, als die ganzen Skripten von dem Remote in den Projekt zu kopieren. Also das heißt, wenn man die gleiche Erweiterung mehrfach nutzt, dann hat man mehrere Kopien von den gleichen Erweiterungen in den lokalen Speicherort. Hier sind eigene Beispiele, zum Beispiel für meinen Lebenslauf hatte ich so eine Erweiterung erstellt. Muss ich dazu sagen, jeder Eintrag in diesem Lebenslauf ist eigentlich in LaTeX geschrieben. Also da könnte ich, glaube, noch ein bisschen weiterentwickeln. Die Metadateien von dem Lebenslauf und die Kapitel oder die Sektionen von dem Lebenslauf sind in Markdown. Also da habe ich noch einen Teil, sagen wir mal, was vereinfacht ist im Gegensatz zu LaTeX selber. Und da in dem nächsten Projekt bin ich ein bisschen stolzer drauf, dass eine Vorlage für offiziellen Briefen. Das Layout ist von LaTeX, also das ist nicht meins, aber was ich in diese Erweiterung eingeführt habe, ist, dass die ganze Absender-Infos oder Empfänger-Infos, den Daten, den Titel und auch die Anlagen in YAML eingeführt werden können, sodass ich später mir vielleicht einen Katalog aus meine Briefe erzeugen kann. So, und das, den Teil hier, warum würde ich Quarto euch empfehlen zu nutzen? Und es ist ja eher eine persönliche Meinung, aber vielleicht seid ihr auch einverstanden oder dagegen. So bin ich auch froh, darüber zu diskutieren. Aber ich bringe hier ein paar Gründe, wieso ich die Nutzung von Quarto bekräftigen würde. Und zu einem finde ich, dass im Fall von Quarto und anderen ähnlichen Frameworks ist die Trennung von Inhalt und Layout. Also ich finde es schrecklich, wenn man in so einem Dokument arbeitet, wo man parallel mit dem Layout und Inhalt beschäftigt ist. Hier in dem Fall kann man sich sehr voll auf den Inhalt konzentrieren und dann für später die Erzeugung von dem Layout lassen. Es gibt auch Kontexten, wo man überhaupt kein Layout braucht, also man braucht nur den Inhalt. Und in dem Fall würde ich direkt an Markdown gehen und von Markdown auf Quarto umzusetzen, ist kein Ding. So, die Quarto-Dokumenten sind sehr, man kann sehr leicht an den FAIR-Prinzipien anpassen, also vor allem in Bezug auf die Interoperabilität. Jedes Quarto-Dokument kann man in jedem Texteditor, in jedem operativen System lesen. Und den Framework arbeitet auch in verschiedenen operativen Systemen. Und diese Daten auffindbar und zugänglich zu machen, ist es leicht. Und die Wiederverwendbarkeit ist auch von dem Framework selber gegeben. Cool auch ist, dass den Text inhaliert dann plötzlich Quellcode. Und kann ich denn jetzt für um die Entwicklung von einem Textinhalt zu verfolgen, kann ich mich auf Git zum Beispiel stützen und die ganzen Services, die Git nutzen, so wie GitLab, GitHub und Codeberg nehmen. Und man kann auch dadurch sehr, sehr gut in kollaborativen Gruppen arbeiten. Natürlich, der Voraussetzung ist, dass die Leute sich an Git anlassen, aber dadurch kann man vermeiden, diese Multiple Kopien von Versionen von dem gleichen Dokument, wo man irgendwann den Übersicht verliert. Hier kann man das sehr gut organisieren, auch wenn man alleine arbeitet, würde ich sagen. Und ein Teil, also dieses Framework ist auch sehr einfach zu automatisieren. Und in dem Fall von den GitHub und GitLab, man kann auch so Images nehmen, die aus dem Quellcode die Dokumente erzeugen. Das nutzen wir zum Beispiel bei der Erstellung und Deployment von Homepages, wo wir den ganzen Code oder die ganzen Inhalte in Quarto schreiben, das alles in ein Quarto-Projekt eingerichtet ist. Und man kann natürlich lokal ein Preview machen. Aber dieses Commit und Push läuft nur auf die Quellcode. Und in den Remote wird wieder die Homepage erzeugt und publiziert. Und das kann man in den Remote so einrichten, dass es nur passiert, wenn man in den Main- oder Master-Branch läuft, sodass die ganzen Anpassungen oder Korrekturen, die in anderen Branches laufen, gar nicht die Performance von der Seite betreffen. Und ich hatte auch viel im Bereich von Integration von Daten in Dokumenten gearbeitet, so Dokumenten, die direkt an Daten verlinkt sind und die Daten in Statistiken darstellen oder sogar Dokumenten, die aus Daten erzeugt werden. Es gibt aber auch die andere Möglichkeit, das habe ich noch nicht getestet, aber vielleicht nächstes Mal habe ich das. Und zwar, ich glaube, mit weniger Aufwand kann man diese YAML-Header lesen oder scannen und sich einen Katalog machen von den ganzen Dokumenten, die man in einem Speicher hat, die dadurch erzeugt wurden. Also das würde ich als Nicht-Programmierer mir würde es natürlich ein bisschen Zeit kosten, aber ich glaube, das ist hier sehr leicht. Und ich habe nur ein Beispiel gebracht. Ich war letztes Jahr in einem Subprojekt beschäftigt und ich musste den Erfolg von einer Gruppe, die aus verschiedenen Partnerinstitutionen bestand. Und um das zu bewältigen, hatte ich mir überlegt, diese ganzen Deliverables oder Aufgaben von den einzelnen Partnern in den einzelnen Projekten in einzelnen Terminen in so eine Datenbank zu übertragen aus dem Projektkonzept. Das war erst ein Monsterjob, sagen wir mal. Aber ich war sicher, dass das später die Kontrolle viel erleichtern würde. Und das war alles eigentlich in ein Excel-Buch gespeichert, aber das könnte auch genauso in relationellen Datenbank gewesen sein. Und aus diesen Tabellen könnte ich quasi verschiedene Dokumente erzeugen, die diese Informationen in verschiedenen Strukturen gezeigt hatten. Hier ein Beispiel ist so ein Dokument, wo ich die Aufgaben nach Projektphasen unterteilt habe und in jedem Projektphase wieder nach Verantwortlicher. Und das wurde, also der Code ist viel kürzer als der Dokument selber. So, hier sieht man den Inhaltsverzeichnis. Und wenn man da drin geht, hat man die erste Unterteilung von dem Dokument in Projektphasen. Dann kommen die verschiedenen Partnerinstitutionen. Dann stehen aufgelistet, welche Deliverables für diese Phase der liefern muss. Und dann konnte ich dieses Dokument erstmal teilen und fragen, ja, stimmt das, meine Liste mit deiner Liste? Das war der erste Schritt. Und danach, wenn die Termine näher kamen, konnte ich direkt hier sehen, ja, wie sieht es mit 3.4.1 bei dir? Schaffst du das? Das war ungefähr das Ziel von diesem Dokument. Und gut, ich hoffe, das war oder ist eine Hilfe für euch gewesen oder könnt ihr ein bisschen Klarheit um das Thema bringen. Ich wollte mich auf jeden Fall hier bei meiner Familie bedanken, die mir erlaubt haben, hier am Wochenende bei euch zu sein. Und auch hier mein Freund und Mentor Markus Alfter, der war der Freund, der mich hier hingebracht hat. Also wenn es Klagen gibt, dann könnt ihr euch bei ihm melden. Aber ja, das war meinerseits. Und hier lasse ich in den Vortrag ein paar Links zu den virtuellen Räumen, wo er mich finden kann. Ich gebe auch bei der Volkshochschule in Bonn Kurse. Im Moment ist ein R-Kurs geplant, aber vielleicht kommen andere Themen in Zukunft. Und falls ihr von die Anwendungen, die ich entwickle, profitiert, könntet ihr auch gerne mal mir einen Kaffee einladen. So, damit Dankeschön. Ich vermute, gibt es Zeit für Fragen oder wenn es Fragen gibt, die ich eventuell beantworten könnte. Ja? Ah, okay.
Hallo, hallo. Ah, wunderbar. Ich habe jetzt schon sowohl mit Pandoc als auch mit Jupyter gearbeitet. Beides natürlich super tolle Programme. Und was genau ist Quarto? Weil das, was du da jetzt vorgestellt hast, war halt ja größtenteils entweder Jupyter oder Pandoc-Projekte. Ist Quarto dann letztendlich so ein bisschen Kleber, der die beiden Programme zusammenklebt? Oder was kann ich mir darunter vorstellen?
Ja, genau. Also das hatte ich als Framework. Da Pandoc ist mit eingezogen und kann auch Knitter. Ne? Also das heißt, dieses ganze Konstrukt von Durchführung von Knitter oder Jupyter, also man kann Alternativen nehmen bis zu Endprodukt. Das ist das Framework, ist Quarto. Quarto ist da ein sagen wir mal, muss man extra installieren und der hat aber verschiedene Funktionen. Das ist eine Anwendung, die man durch den Terminal bedienen kann. Also man kann, wenn man die Quarto-Dokumenten schreibt, man braucht nicht unbedingt dieses IDE, aber die Arbeit ist leichter dadurch. Und Quarto hat auch mehrere Funktionen, um Dokumenten zu Pandoc zu schicken und dann wieder zurück in verschiedenen Formaten. Also ist zum Beispiel, wenn man mit Jupyter Notebooks arbeitet, es wird auch bemängelt, dass wenn man so einen Inhalt in Git entwickelt, dass manchmal unübersichtlich wird, was geändert wurde. In Markdown ist einfacher nachvollzuziehen, was geändert, gelöscht oder addiert wird. Und Quarto ist in der Lage, ein Jupyter Notebook in Markdown umzuwandeln. Das heißt, ich musste zum Teil gar kein Jupyter Notebook in so ein Repositorium hochladen, sondern ich könnte mit Quarto das in diesem Markdown exportieren. Aber der Framework, sagen wir mal, ist also der führt diese ganzen anderen Pakete in diesem Framework.
Ja. Alles klar, danke. Bitte.
Gibt es eine benutzerfreundliche Lösung für Dokumentenlenkung mit solchen Dokumenten? Also sprich, dass ich irgendwie sagen kann, X müsste das Dokument erstmal noch reviewen und Y müsste approven, bevor es überhaupt freigegeben werden darf?
Anstatt Git. Ja, es ist schwer. Also ich muss sagen, ich wollte das nicht erwähnen, aber es ist bei mir dass die größte Schwierigkeiten im Bereich, so mich in Quarto einzuführen und damit zu arbeiten, ist die Arbeit mit den Kollegen, weil man kann nicht, je nach Kontext, je nach Arbeitsgruppe, man kann nicht erwarten, dass Leute das wissen oder überhaupt bereit sind, das zu lernen. Git weiß ich schon, das ist ein kritisches Punkt auch unter Programmierer, wobei ich sage, es ist ein cooles Tool. Ist aber nicht leicht zu lernen, wusste ich nicht. Also ich glaube, dass es kann sein, dass das vereinfacht werden muss, aber das heißt, man bekommt ja mehr Arbeit. Also zum Teil hatte ich experimentiert, weil mit Quarto kann man auch Word-Dokumenten einlesen und in Markdown umwandeln. Und das war eine Alternative, anstatt ich selber manuell Änderungen, was ich auch manchmal mache. Also ich erzeuge ein Word-Dokument und sage ich den Kollegen, ja, schreib oder ja, editiere das und schick mir das zurück und dann wandle ich das zurück. Also, aber es ist, ich wusste nicht, dass es etwas schon vorbereitet.
Danke. Ich hätte noch eine Anmerkung dazu. Ich habe schon mal so etwas Ähnliches gemacht. Wir haben nicht mit Quarto, aber mit Pandoc die ganzen Markdown-Dokumente in der Git-Repository und letztendlich lief der Review-Prozess dann über die Pull-Requests, dass Leute die freigeben müssen. Wir hatten CI mit Pandoc für die Pull-Requests und Leute müssen das dann halt in Git abnicken.
Ja, wenn es keine weiteren Fragen gibt, dann bedanke ich mich nochmal und ja, Dankeschön und man sieht sich jetzt in den Pausen.